Ja, die meisten von uns kennen sicherlich diese bekannten Worte: Der Herr ist mein Hirte. Und wer in der Bibel sich ein bisschen auskennt, der weiß, ja, Psalm 23, das sind die Worte Davids, wie David so zurückblickt in seine Vergangenheit und dann eben für sich feststellt, ja, der Herr ist mein Hirte. So könnt ihr die Predigt jetzt anfangen. So typisch, ne? Alles gut. Der Herr ist mein Hirte, wir könnten diesen Psalm lesen, wir könnten feststellen, das sind schöne Worte und sie berühren unser Herz und wir fühlen uns dann irgendwie auch wohlig dabei. Und wenn der Sonntagvormittag dann so einigermaßen zu Ende ist, dann gehen wir gestreichelt in die Woche. Aber darum geht's gar nicht. Psalm 23 ist tatsächlich ein Buch oder ein Kapitel in der Bibel, wo David aus der Erfahrung spricht. Er schaut zurück in die Vergangenheit. Das kann nicht jeder teilen, muss man einfach mal feststellen. Das Alter braucht eine gewisse Zeit oder das Leben braucht eine gewisse Zeit, um einen gewissen Erfahrungsschatz zu sammeln. Es gibt aber auch ein Buch, das lautet Der Herr ist kein Hirte. Und das findet man dann so in der Bibliothek unter den anderen Büchern, die sich mit Religion beschäftigen. Und der Autor, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das Buch hier kennt, aber ist ja vielleicht doch der Fall, dass jemand schon mal das Buch... Nein, also keiner. Der Autor ist Christopher Hitchens, der dieses Buch vor ungefähr 11 Jahren geschrieben hat. Und wenn man, ich interessiere mich auch für solche Bücher, ich gucke mir die dann an, und wenn man dann die Ankündigung im Internet liest, wie dieses Buch inhaltlich beschaffen ist, lesen wir Folgendes. Religion und der Glaube an Gott sind von Menschen gemachte Dinge, die alles vergiften. Christopher Hitchens, erfolgreicher Journalist und bekennender Atheist, beschreibt prägnant und schonungslos, wie Religion zur Gewalttätigkeit gegen Andersgläubige und Ungläubige führt. In seinem fulminanten Rundumschlag beleuchtet er Entstehung, Verbreitung und Wirkung von Glaubensgemeinschaften und macht deutlich, wie verheerend ihr Einfluss auf Politik und Gesellschaft gerade heute ist. Die, also großgeschrieben, D-I-I-E, die Antwort auf das Thema Glauben. Doppelpunkt, informativ, unterhaltsam, provokant. Ist das nun ein gutes Buch, mag man sich fragen. Es ist ein internationaler Bestseller geworden. Also von der Auflage her würde man sagen, muss wohl ein gutes Buch sein. Vom Inhalt her, es ist provokant. Das ist nicht unbedingt schlecht, wenn etwas provokant ist. Man rüttelt einfach an dem Bestehenden. Möglicherweise kommt etwas Besseres dabei heraus. Das ist nicht verkehrt. Aber wie ist der Inhalt dieses Buches? Was genau wird dort gesagt? Und dazu kommen wir jetzt nicht sofort, sondern im Laufe der Zeit, also später. Man muss sich also die Frage stellen, wie viele Leute, oder ich füge das einfach mal so hier ein, wie viele Leute oder Menschen leben ihre Religion eigentlich ohne hinzuschauen? Sie werden ja irgendwie meistens jedenfalls geboren als ja Christen zum Beispiel oder als Muslim oder als Jude oder irgendeine andere Religion. Es gibt ja viele Spielarten auch noch von diesen einzelnen Religionen. Aber wie viele Leute werden dort hineingeboren und kennen eigentlich nicht wirklich diese Grundlagen der Religion, den Inhalt, auch ihre Geschichte und ihr Werdegang? Nun, der Glaube gibt ihnen aber im Laufe ihres Lebens ein gutes Gefühl. Es gibt ihnen Halt, möglicherweise auch Beschäftigung, Freizeitgestaltung, Gemeinschaft. Und das darf man ja nicht vergessen, inklusive ist eigentlich immer so eine Art Lotterie los auf ein Leben danach. Das ist gar nicht schlecht, wenn man sowas hat. Vielleicht ist nach dem Tod ja nicht alles vorbei. Also man könnte sagen, nicht ein so schlechter Lebensentwurf, so zu leben. Aber wie viele Leute leben so, dass sie nicht genau hinschauen? 50% der Gläubigen oder 75, 80, 90, 99? Wir wissen es nicht. Also ich habe jetzt keine Umfrage irgendwie durchgeführt, wo man das jetzt hätte herausfinden können. Aber wir alle wissen es. Wir alle haben das sicherlich auch schon erlebt und auch uns selber vielleicht schon verspürt. Der Glaube kann auch durchaus so ein Glaube sein. So ein unbestimmtes Erwarten von irgendetwas. Ohne genaue Kenntnis darüber, worum wir uns darauf eigentlich verlassen sollten können. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was die Bibel von uns wünscht, wie wir leben sollten. Sie fordert, vielleicht nicht das richtige Wort, aber sie empfiehlt uns einen Glauben, der ganz anders ist. In Hebräer Kapitel 11, da wird so eine, man muss schon fast sagen, so eine Formel gebraucht für Glauben. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also ich finde, man fühlt schon, was damit gemeint ist. Man kann es nicht sehen, deswegen müssen wir es glauben, aber wir sind überführt, wir sind sicher, dass die Dinge sich so verhalten. Das ist der Glaube, den die Bibel von uns wünscht. Das ist mehr als ein unbestimmtes Ich glaube, so eine vielleicht Erwartung. Und wenn man die Bibel kennt, dann fallen einem auch sofort Bibelstellen ein, die ähnlich gestrickt sind. Zum Beispiel Römer Kapitel 10. Römer Kapitel 10. Zum Schluss hin. Und zwar muss man so erklären, der Römerbrief hat, ich glaube, 13 Kapitel. Und in den ersten 10 Kapiteln zeigt Paulus das Dilemma, der Mensch in Sünde, unvollkommen, dann versucht er gegen anzuarbeiten, dann bekommt er von Gott ein Gesetz und er stellt immer nur fest, das kann er nicht halten. Aber Gott hat das natürlich auch schon vorher gewusst und hat schon angelegt, wie wir es eben auch schon gehört haben, eine Befreiung von unserer Schuld durch Christus, ohne dass wir etwas dafür wirklich tun könnten oder müssten, außer dass wir uns zu Christus bekennen. So kommen wir ohne Schuld in diese sündige Position, könnten wir uns jetzt ein ganzes Leben lang darüber ärgern. Wir kommen aber auch ohne Leistung aus dieser Situation wieder heraus, dass wir einfach nur sagen, okay, wir beschäftigen uns damit, wer ist Christus, wie ist Gottes Weg. Und dann sagt Paulus, nachdem er das im Römerbrief so entwickelt hat, das ist ja wirklich so ein Drama, so ein Epos, sagt er, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Und der Vers davor, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Also mit dem Mund könnte ich jetzt viel erzählen. Es könnte auch etwas sein, was ich nicht glaube. Aber wenn ich mit dem Herzen oder im Herzen glaube, dann bin ich ehrlich. Was in meinem Herzen ist, das weiß ich. Ich belüge mich ja selber vielleicht auch manchmal, das kann natürlich sein, aber eigentlich weiß ich in meinem Herzen schon, was eigentlich los ist und ob ich das glaube. Und da ist natürlich nicht wenig verlangt von Gott, was heißt natürlich, da wird schon etwas verlangt. Da wird verlangt zu glauben, Jesus hat gelebt, das glaubt nicht jeder. Jesus ist gestorben, das könnte man noch akzeptieren, aber Jesus ist wieder auferweckt worden. Er ist nicht nach wie vor tot. Das ist schon nicht so einfach zu glauben. Da muss man sich schon mit beschäftigen, ob das da wirklich Gründe dafür gibt, das zu glauben. Aber das ist das, was wir können, wenn wir den Weg der Bibel gehen. Im Herzen, wie gesagt, wissen wir, was wir glauben. Und wenn wir vielleicht unseren Glauben eigentlich nur so bisher gelebt haben und nicht wirklich fundiert haben, dann treffen wir vielleicht auf so ein Buch, wie das, was ich zu Anfang angesprochen habe, der Herr ist nicht mein Hirte. Und dann wollen wir es eigentlich gar nicht aus dem Regal nehmen. Denn könnte ja sein, dass sich unser schöner Traum von Gott, von einem Leben danach, in Wohlgefallen auflöst. Wenn wir aber fest sind, wenn wir sagen, gut, wir haben es geprüft und wir sind auch weiterhin bereit, es zu prüfen, dann sind wir auch bereit, Argumente anzunehmen von Menschen, die sagen, nö, da glaube ich aber nicht dran und die einem wenig näher zu untersuchen. Das muss unser Glaube eigentlich abkönnen. In Jakobus 1, Vers 6, da sagt der Jakobus logischerweise Folgendes. Ich habe extra so einen Zettel reingelegt. Jakobus 1, Vers 6, der versteckt sich nämlich immer, der Jakobusbrief. Wenn jemand aber von euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgendwie zu zweifeln, denn der Zweifel gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Also hier wird gesagt, wir sollten Gott bitten, wenn es uns an Weisheit mangelt. Möglicherweise haben wir auch andere Sorgen noch, wo wir Hilfe gerne hätten. Und dann sagt der Jakobus selber, bitte aber im Glauben, denn wer zweifelt, ist wie so eine Welle, so eine Meereswoge, die mal hierhin und mal dorthin geht. Und da könnte man gedanklichen Fehler machen und denken, aha, ich muss jetzt also nur ganz fest dran glauben und dann erfüllt sich das auch. Und irgendwie steht das da ja auch. Erbitte im Glauben, ne? Dann ansonsten bist du eigentlich so hierhin und dorthin. Aber in Wirklichkeit geht das umgekehrt. Wir kümmern uns um unseren Glauben, wir kümmern uns um die Grundlagen, wir fragen uns, warum und weswegen. Wir können das begründen. Wir sind nicht im Zweifel dann darüber, es gibt einen Gott, er hat die Bibel schreiben lassen und so weiter und so weiter. Wir zweifeln nicht mehr an Gott und dann beten wir auch noch zu Gott um Dinge, die vielleicht für uns sehr wichtig sind. Und wir wissen, dass Gott Dinge, die in seinem Sinne sind, uns geben wird. So rum läuft das. Nicht, dass wir uns selber sozusagen hypnotisieren. Wir glauben jetzt mal 24 Stunden lang etwas, das wir sonst nicht hätten glauben können. Und das wird Gott sehen und sagen, super Leistung, dein Gebet wird erhört. So rum läuft das nicht. Das sind Erfahrungswerte. Wie David ja im Psalm 23 zurückblickt und sagt, ja, der Herr ist mein Hirte. Das habe ich im Nachhinein festgestellt. Und wenn er dann betet, dann wird er nicht denken, ob das heute klappt, ob er noch die nächsten Wochen mit mir sein wird. Ich weiß es nicht. Also da würde der David dann sagen, nein, ich weiß Bescheid, ich habe das erlebt. Ich zweifle nicht. In Matthäus 7, Vers 24, das hatten wir vorhin gelesen, ich lese das jetzt nicht nochmal. Wer sein Haus, sagte Jesus, auf den Sand baut, klar, ist heute auch ein geflügeltes Wort, so ein Sprichwort, der wird Schaden erleiden, wenn der Sturm kommt und es umstößt. Und Jesus sagte, jeder, der auf meine Worte hört, wird mit einem weisen Mann verglichen, der auf Felsen baute und der Wind kam und die Wasser und es passierte dann nichts, sein Haus blieb bestehen. So, Jesus vergleicht, das muss man sich mal vorstellen, einen Menschen mit einem weisen Mann. Also das könnten auch wir sein, wenn wir uns ernsthaft mit der Thematik beschäftigen. Es gibt noch einen weiteren Bibelvers und da geht es nämlich an die Christen geht's dann. Man könnte ja denken, gut, dann beschäftige ich mich damit und alles ist gut. Aber selbst als Christ sind wir nicht frei, uns weiterhin Fragen zu stellen. Denn in 1. Korinther Kapitel 3, das habe ich gerade wieder weggeschlagen, da sagt der Paulus Folgendes, wie sich Christen denn so tagtäglich fühlen sollten oder welche Pflicht eigentlich auch als Christ besteht, wenn ich Christus als meinen Retter angenommen habe. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 10. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, aber jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Also Paulus sagt, ich bin so von Ort zu Ort gezogen, ich habe Gemeinden gegründet, ich habe einen Grund gelegt. Und dann sagt er in Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also das ist die Grundlage. Darüber wird nicht mehr diskutiert. Jesus ist die Grundlage. Und dann sagt er, andere bauen darauf. Er war in der Gemeinde, er ist weggezogen, andere haben dann irgendwie weitergemacht. Das waren also praktisch meistens Menschen, jung im Glauben, die noch keine große Erfahrung hatten. Und dann sagt er, wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu und Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbaret wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn aber jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Er sagt, jemand kann als Christ eine Biografie schreiben, in Anführungszeichen, seinen Werdegang machen, aber was macht er daraus? Der eine baut darauf so ein luftiges Schloss aus schlechtem Baumaterial, ist nicht wirklich durchdacht, was dabei herauskommt, oder es ist sogar vielleicht falsch. Und Paulus sagt, es wird vergehen. Und derjenige wird Schaden erleiden, was auch immer jetzt das heißen mag. Der andere, der mit gutem Material gebaut hat, der sich Gedanken gemacht hat, was rede ich hier eigentlich, was tue ich hier eigentlich, worauf stützen wir uns eigentlich, der wird Lohn erhalten. Also selbst als Christ sind wir nicht außer Pflicht, uns Gedanken darüber zu machen, was wir eigentlich reden. So, jetzt komme ich noch einmal zurück zu dem Buch von zu Anfang. Und es ist ganz wichtig, es geht nicht darum, jetzt Schriftsteller wollte ich gerade sagen, Journalisten oder jemanden, der ein Buch geschrieben hat, böse zu kritisieren. Sondern es geht darum, jemanden mal näher zu prüfen und ihn auch bei dem Wort zu nehmen, dass er da spricht. Wenn jemand sich aus dem Fenster lehnt und sagt, guck mal, ich habe da was, dann darf man ihn auch beim Worte nehmen. So, und deswegen kommen wir nochmal zu diesem Christopher Hitchens, der leider vor, ich glaube, 10, 9 Jahren ist er verstorben. Recht früh, ich glaube 65, 62 ist er nur geworden. Das ist aber nicht wichtig. Aber sein Nachruf, es gibt einen Nachruf auf ihn in der Zeitung Die Welt. Und ich habe den mal kurz eingekürzt. Da sagt der Journalist, Christopher Hitchens achtete immer darauf, dass mindestens die Hälfte von dem, was er schrieb, nicht von Politik handelte, sondern von Kultur. Und er gab Acht, dass seine Texte schön waren. Er gehörte zu den elegantesten Stilisten der englischen Sprache überhaupt. Und er war erst zunächst Engländer, dann hat er die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Er war öfters im Fernsehen zu hören und sein Englisch muss wohl wirklich Freude gemacht haben. Das hatte wohl Pep. Nun, leider zu seiner Einstellung zum Leben, da war etwas merkwürdig. Er nannte den Nazi-Freund David Irving einen bedeutenden Historiker und empfing ihn in seiner Wohnung in Washington, als Irvings Geschichtslügen schon zum Himmel stanken. Nur mit zusammengepressten Zähnen war er bereit, Israel das blanke Recht auf Existenz zu gestehen. Gleichzeitig reagierte Hitchens auf Antisemitismus, auch jener der Linken, mit hellsichtiger, schneidender, analytischer Wut. Die Islamische Republik Iran hat in ihm einen verlässlichen Feind. Also er war ein untriebiger Mensch, das kann man nicht anders sagen. Er hat sich eingesetzt. So, ne? Also er brannte irgendwie für eine Sache. Sein atheistisches Pamphlet, Der Herr ist kein Hirte, wurde zu einem internationalen Bestseller. Natürlich hatte Hitchens mit beinahe allem Unrecht, was in diesem Buch steht, wie er sich überhaupt häufig und mit Gusto irrte. Aber war es nicht schön geschrieben? Und hat er seine Argumente nicht mit bewundernswerter Wucht vorgetragen? Kein Zweifel. Der Heilige, nein, das lasse ich jetzt lieber weg. Also der Gedanke ist jetzt, der Autor macht sich so einen kleinen Spaß draus und sagt, wenn Christopher Hitchens im Himmel ankommt, dann wird Gott von ihm ein Autogramm wollen. Das wage ich jetzt zu bezweifeln, aber man merkt den Stil. Der entscheidende Satz aber, natürlich hatte Hitchens mit beinahe allem Unrecht, was in dem Buch steht. Aber er hat es mit schöner Sprache und großer Wucht vorgetragen. Und nun möchte man sich mal vorstellen, dass man sein Leben ausrichtet auf der Grundlage vielleicht nur eines Buches. Das könnte jetzt dieses Buch sein, was eben ein Bestseller ist, was eine gute Rezension hat, das an einem Journalisten ist und so weiter. Und doch hat man ein Buch in der Hand, wo ein informierter Mensch sagt, eigentlich ist ganz viel von dem gar nicht ernst zu nehmen, was er da schreibt. Aber er hat es mit Wucht vorgetragen, es macht Spaß, ihn zu lesen. Ein Populist, würde man eigentlich sagen, in der heutigen Zeit. Es macht Spaß, ihm zuzuhören. Beim Inhalt darf man ihn aber nicht allzu genau nehmen. Und da kommen wir zu diesem Punkt, wo Jesus sagte, baut nicht auf Sand, sondern baut eben auf einer festen Grundlage. Und so muss man seinen Glauben eben nicht einfach hinnehmen, wie er scheinbar Gott gegeben uns in die Wiege gelegt wurde, sondern wir müssen uns mit dem Glauben beschäftigen. Und wenn da Bücher sind, die sagen, naja gut, das stimmt alles nicht und es gibt ja auch andere Theorien, wie das Leben ins Dasein gekommen ist, ja, dann muss man sich auch damit mal beschäftigen und die mal wirklich auf ihren Untergrund testen. Ist das nur Sand oder ist das Felsen? Und ich habe letztens mir so eine Diskussion angehört von so zwei Philosophen, die haben sich die Frage gestellt, Gottesbeweis, ja, nein und so weiter. Und dann sagte der eine Philosoph, in der Vergangenheit wurde immer vorausgesetzt in der Ethik und in der Frage, wie die Welt aufgebaut ist, dass es einen Gott gibt. Das war für die Leute, die auch mal was anderes denken wollten, eine schlechte Zeit. Heute ist es umgekehrt. Und er sagt, es ist gar nicht schlecht. Heute machen wir es umgekehrt. Heute ist die Gesellschaft so gepolt, dass sie sagt, naja, es ist alles irgendwie durch den Zufall entstanden. Und sagte er, jetzt muss sich auch diese Theorie mal den Tatsachen stellen. Und man stellt fest, sie kann nicht alles erklären. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es gibt große Probleme, wenn wir die Entstehung aller Dinge nur aufgrund dieser sachlichen Dinge erwarten. Also auch hier haben wir eigentlich eine Situation, die nicht unbedingt verkehrt ist, sondern sie hilft, den Kontrast herauszuarbeiten. Gibt das einen Gott? Gibt das keinen Gott? Gibt es eine Evolution? Gibt es keine Evolution? Wenn es einen Gott gibt, wo finden wir ihn? Ist die Bibel von Gott oder ist sie nur von Menschen gemacht? Und so weiter. Ich denke, das war vielleicht ganz interessant mal für euch so zu hören. Aber was mir wichtig ist, es geht nicht darum, Menschen jetzt irgendwie runterzumachen, die nicht unserer Meinung sind. Es geht nur darum, Bücher korrekt zu lesen, die Quelle zu prüfen und sich auch weiter zu orientieren, damit unser Haus sozusagen auf den Felsen gebaut ist und alle Stürme überstehen kann. Danke.